Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute noch einmal auf das Wort aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 50. Da ermahnt unser Herr Jesus Christus seine Jünger mit den Worten: Und habt Frieden untereinander. Der Friede ist von dieser Erde genommen. Das wissen wir nicht erst aufgrund der gegenwärtigen Kriegsereignisse in der Ukraine, auch nicht aufgrund der vielen feindlichen und kriegerischen Auseinandersetzungen unter den Menschen und Völkern in der Geschichte der Menschheit, sondern wir wissen es aufgrund der Offenbarung Gottes in seinem Wort. Alles Blutvergießen in dieser Welt ist lediglich eine sichtbare Bestätigung der Wahrheit, die uns in der Bibel bezeugt wird. Der Mensch hat im Sündenfall Gott den Krieg erklärt und damit auch seinem Nächsten. Wenn in diesen Tagen der Sieg der Freiheit und der Demokratie über das Böse geradezu beschwört wird, so ist das nichts anderes als eine Verleugnung der Offenbarung Gottes in seinem Wort. Dauerhaften Frieden mit Gott und auch untereinander gibt es nur durch das Erlösungswerk Gottes in Christus Jesus am Kreuz. Christus allein ist unser Friede mit Gott und auch unser Friede untereinander. Unser Herr Jesus Christus sagt in seinen Abschiedsreden den Jüngern seinen Frieden zu. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und dieser Friede manifestiert sich bis zur Wiederkunft Jesu ausschließlich in seiner Gemeinde, also bei denen, die im Glauben die Versöhnung mit Gott durch das Blut Jesu empfangen haben. So heißt es in dem bekannten Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1, so wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und dieser Friede, den wir auch untereinander haben, wie Paulus in Epheser Kapitel 2 schreibt, wird am Ende der Zeit beim Kommen unseres Herrn Jesus Christus in Vollendung sichtbar werden. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir als Gemeinde Jesu alle gut gemeinten Bemühungen und den äußeren Frieden in dieser Welt nicht geringschätzen. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir in den vielen vergangenen Jahren keinen Krieg mit all den schrecklichen Folgen in unserem Lande hatten. Entsprechend dem Wort aus 1. Timotheus Kapitel 2, 2, wo wir dazu angehalten werden, für die Obrigkeit zu beten, sollten wir darum beten, dass er uns noch lange erhalten bleibt, dieser äußere Friede. Wir tun es, wie ein Arzt sich um die Gesundheit seiner Patienten kümmert, obwohl er weiß, dass dieser eines Tages sterben wird. Wie dankbar ist doch der Patient für die Wiedergewinnung seiner Gesundheit und Linderung seiner Schmerzen. Lasst uns aber in biblischer Nüchternheit nicht aus den Augen verlieren, dass eine Zeit kommen wird, in der es heißen wird, es ist Friede, es besteht keine Gefahr. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3. Dann, so schreibt Paulus, wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und darum darf dieser äußere Friede für die Gemeinde Jesu nicht die Hauptsache sein. Er ist wichtig. Wir sind dankbar, wenn wir ihn haben, und noch haben wir ihn. Aber er darf für die Gemeinde Jesu nicht die Hauptsache sein. Wie auch unsere leibliche Gesundheit, unsere materielle Versorgung, das hat alles seinen Platz, aber das darf nicht die Hauptsache sein in unserem Glaubensleben. Die Hauptsache ist für uns das Zeugnis des Evangeliums, vom Frieden mit Gott durch die Heilstat Christi. Das ist die Hauptsache. Die Ausbreitung des Reiches Gottes. Da haben wir es ja auch im Vater Unser. Das heißt nicht zunächst, unser tägliches Brot gib uns heute. Es hat auch seinen Platz unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes, wie alles andere auch. Es heißt zunächst, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Das sind die Dinge, die in der Mitte unseres Glaubenslebens stehen und stehen sollten. Dieses Evangelium schließt auch den Frieden derer untereinander, den Frieden untereinander, von denen ein, die an dieses Evangelium glauben. Ihnen gilt hier diese Ermahnung in unserem Textwort, Markus Kapitel 9, habt Frieden untereinander. Der Herr Jesus richtet sich hier nicht an Menschen außerhalb seiner Jüngerschaft, sondern er adressiert diese Worte an seine Jünger. Sie sind zunächst einmal entscheidend, wichtig für seine Gemeinde selbst. Und dieser Friede, darauf haben wir in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen, ist allein wie alles andere, was den Bau des Reiches Gottes angeht und die Beziehung zu Gott anbetrifft, ist allein das Werk Gottes. Dieser Friede ist eine Tatsache. Aufgrund der Tat Gottes in Christus am Kreuz und in seiner leiblichen Auferstehung von den Toten und auch in seiner Erhöhung. Wir haben zuletzt darauf hingewiesen, dass wir die Ermahnungen im Neuen Testament auch zu einem friedsamen Verhalten im Umgang mit unserem Nächsten nur von dieser Tatsache her praktizieren kann. Alle Ermahnungen der Heiligen Schrift treten an die in Christus Gläubigen nur auf der Grundlage heran, dass das Heil bereits vollständig vollbracht ist. So heißt es im Propheten Jesaja, Kapitel 26, Vers 12, alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Ein ganz wichtiges Wort, ganz zentral. Schon Evangelium, wie überhaupt der Prophet Jesaja im Grunde genommen der Evangelist des Alten Bundes ist. Alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Die Ermahnungen der Heiligen Schrift sind nur auf der Grundlage der Gnade Gottes in Christus in der Kraft des Heiligen Geistes zu beherzigen und auch zu befolgen. Und das gilt es immer und immer wieder zu bedenken. Auch hinsichtlich dieser Ermahnung Jesu an seine Jünger, habt Frieden untereinander. Und so ist das Wort, das hier zugrunde liegt, unsere Übersetzung zugrunde liegt, wie ich las, zunächst einmal zu verstehen, sich im Zustand des Friedens befinden. Sich im Zustand des Friedens befinden. Das aber ist nur möglich, wenn wir im Glauben an dem festhalten, was in Christus bereits Wirklichkeit ist. Und so werden wir im Epheserbrief Kapitel 4, 3 dazu aufgefordert, die Einheit, die wir untereinander in Christus haben, zu bewahren. Und bewahren kann man nur etwas, was bereits vorhanden ist. All das, was wir zu bewahren haben, ist bereits in Christus Wirklichkeit. Und dazu gehört eben auch der Friede untereinander, innerhalb der Gemeinde Jesu. Darum geht es hier. Gibt es also Zank und Streit in der Gemeinde, dann sollte zunächst einmal Wurzelarbeit geschehen. Man sollte nicht versuchen, an der Oberfläche durch irgendwelche gut gemeinten Ratschläge die Dinge zu klären, sondern es sollte Wurzelarbeit geschehen zunächst einmal. Wir sollten uns dann fragen, ob wir auch verwurzelt sind im Boden der Gnade Christi. Und hier, in dem Boden der Gnade Christi, ist bereits alles gut gemacht, auch zwischen den Gläubigen untereinander. Alle eigene Frömmigkeit führt nur zum Beißen und Fressen, wie Paulus das im Galaterbrief Kapitel 5 so drastisch zum Ausdruck bringt. Ja? Und die Galater standen in der großen Gefahr, wieder zurückzufallen unter die Herrschaft des Gesetzes, den Boden der Gnade zu verlassen. Und immer da, wo wir mehr von der eigenen Frömmigkeit leben als von der Gnade Jesu, stehen wir in dieser großen Gefahr, uns auch untereinander nicht mehr zu verstehen. Beißen und fressen, so nennt Paulus das hier. Nur unter der Gnade Jesu haben wir Frieden mit Gott und untereinander. Und auf dieser Grundlage können wir uns froh und zuversichtlich anhand des Wortes Gottes und unter der Leitung des Heiligen Geistes Gedanken darüber machen, wie wir uns dem anderen gegenüber im Frieden verhalten können. Da wird es also ganz praktisch. Da geht es darum, das, was Gott in Christus bereits getan hat, vollbracht hat, auch in die Praxis umzusetzen. Welche konkreten Schritte kann ich tun, um diesen von Gott geschenkten Frieden auszuleben? Welche konkreten praktischen Schritte kann ich tun? Welche Verantwortung habe ich da, mir Gedanken darüber zu machen? Was kann ich persönlich mit dazu beitragen, dass der Friede mit dem anderen bewahrt bleibt, erhalten bleibt, der Friede, der schon in Christus Wirklichkeit ist? Wie kann ich mit dem anderen im Frieden leben, so viel es an mir liegt? Paulus spricht ja davon, so viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Ja, da geht es auch über die Grenzen der Gemeinde Jesu hinaus. Und da kann es durchaus sein, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die den Frieden gar nicht wollen. Dass wir gerne Frieden mit ihnen haben wollen, aber nicht umgekehrt. Diese Möglichkeit gibt es. Das sind notvolle Verhältnisse, in die auch Kinder Gottes hineinkommen können. Und darum sagt Paulus, so viel an euch liegt. Ja? Tut ihr Schritte des Friedens, wenn es eben möglich ist, dann haltet Frieden auch mit denen, die diesen Frieden gar nicht haben wollen. Die Frage ist immer wieder auch, kann ich überhaupt etwas tun, um das, was mir in Christus bereits geschenkt ist und uns in Christus geschenkt ist, in die Praxis umzusetzen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Also darüber dürfen wir uns auf der Basis des Evangeliums Gedanken machen. Also hier bekommt die Ermahnung, haltet Frieden untereinander, auch ihre praktische Bedeutung im alltäglichen Leben. Hierzu brauchen wir ganz praktische Ratschläge, die uns in der Bibel gegeben werden. Es gibt ja nichts, was nicht in der Bibel schon für uns an Ratschlägen vorhanden ist. Es ist nur wichtig, dass der Heilige Geist uns so leitet und führt, dass wir das erkennen, dass wir solche Schriftstellen in der Bibel entdecken. Es gibt also für jede Situation, auch in unserem persönlichen Leben, irgendwo eine Verheißung Gottes in der Heiligen Schrift. Und so auch praktische Ratschläge, die wir dann umsetzen können im Blick auf das Halten des Friedens. Unter der Gnade Jesu, verwurzelt in der vollkommenen Gerechtigkeit des Glaubens, dürfen wir uns darin üben, diese Weisungen, die uns das Wort Gottes gibt, durch den Heiligen Geist in unserem alltäglichen Glaubensleben umzusetzen. Und wie wir bereits vor einigen Wochen angekündigt haben, wollen wir uns jetzt mit dem größten Hindernis befassen, das dem Ausleben des Friedens in Christus im Wege steht. Was ist das größte Hindernis? Das größte Hindernis ist der Hochmut, der Stolz des menschlichen Herzens. Das größte Hindernis. Dabei handelt es sich um das genaue Gegenteil von dem, was das Wesen des göttlichen Friedens ausmacht, nämlich der Haltung eines Dieners, der um das Wohl des anderen und der anderen besorgt ist. Nur im Tal der Demut, in dem wir mehr und mehr eine Abscheu vor uns selbst bekommen, ist ein Leben im Frieden Gottes möglich. Die Wurzel allen Übels ist der Hochmut, gepaart mit der Habsucht, wie Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10. Seit dem Sündenfall neigen wir unwiderstehlich dazu, uns auch über unsere Nächsten zu erheben, nicht nur uns Gott gleichzustellen oder gar uns über ihn zu erheben, wie es in 2. Thessalonicher 2 vom zukünftigen Antichristen ausgesagt wird, sondern uns auch über unseren Nächsten zu erheben. Wir möchten gerne etwas Besonderes sein. Wer unter uns will nicht etwas Besonderes sein? Auch da, wo wir geplagt werden von sogenannten Minkos, von Minderwertigkeitskomplexen, steckt dahinter ein verborgener Hochmut. Man will doch etwas sein, etwas darstellen. Man möchte möglichst größer sein als andere, befähigter als andere. Und dann eben auch das entsprechende Ansehen genießen. Das ist so unsere Natur, dass wir uns dann auch der Vorzüge, die wir ja nur aus Gnaden empfangen haben, falls wir überhaupt welche haben, und das mag durchaus der Fall sein, dass wir uns dieser Vorzüge rühmen, als hätten wir sie aus uns selbst heraus. Es ist interessant, das Wort, das Paulus gebraucht im 1. Korintherbrief, wo er schreibt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, hat dieses Wort vom Grundtext her, dieses Wort für rühmen, auch die Bedeutung von sein Vertrauen setzen auf. Das heißt, wessen ich mich rühme, darauf setze ich auch mein Vertrauen. Das geht Hand in Hand miteinander. Wie tief diese Art in uns verwurzelt ist, dieses hochmütige Wesen, dieses stolze, ungebrochene Wesen, das zeigt sich hier im Zusammenhang Kapitel 9 im Markus-Evangelium. Da heißt es hier, in Vers 33 folgende, und sie kamen nach Kapernaum, Herr Jesus ist also unterwegs mit seinen Jüngern, kommen nach Kapernaum, und als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Unser Herr Jesus durchschaut sie. Sie aber schwiegen, das war auch gut so, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, ja was hatten sie denn nun verhandelt? Wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und nun müssen wir einmal bedenken, was kurz vorher geschehen ist. Dann wird uns das noch deutlicher, welch eine böse Art das ist, die hier bei den Jüngern offenbar geworden ist. Da lesen wir ab Vers 30, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten, und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und dass sie es nicht verstanden haben, das zeigte sich dann darin, dass sie unterwegs sich darüber Gedanken machten und auch miteinander darüber sprachen, wer denn unter ihnen der Größte sei. Hier wird das so richtig offenbar, was das für eine Art ist. Da redet der Herr Jesus von seinem Weg ans Kreuz, auch von seiner Auferstehung, das haben sie dann später ganz aus den Augen verloren, von seinem Weg ans Kreuz, und sie machen sich Gedanken darüber, wer unter ihnen der Größte sei. Der Herr Jesus ist auf dem Weg der Demut ans Kreuz Und sie wollen hoch hinaus. Das ist unsere Art, ihr lieben Geschwister. Die ist uns, die haben wir von Natur aus. Das ist unsere Art. Wer ist der Größte? Und diese Art ist der krasse Gegensatz zum Wesen Gottes, das sich in Christus geoffenbart hat, als er aus den höchsten Höhen der Herrlichkeit herabgekommen ist in die tiefsten Tiefen unseres Daseins. Und das wollen wir jetzt noch einmal hören, das haben wir schon so oft gelesen und haben wir schon so oft gehört, jetzt wollen wir es noch einmal hören. Der Weg, den der Herr Jesus geht, der genau entgegengesetzte Weg von dem Weg, den wir von Natur aus gehen wollen. Wir wollen ihn von unten nach oben gehen. Der Herr Jesus kam von oben herab, von der Herrlichkeit des Vaters hinein, in die tiefste, tiefste Not und Gottverlassenheit. Philipper Kapitel 2, ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Wir merken, immer wieder heißt es in Christus, vom Evangelium her, nur von daher. Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, da haben wir diesen wunderbaren Begriff, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Es war ja schon eine Erniedrigung, überhaupt Mensch zu werden, in diese Welt hineinzukommen, diese böse Welt, das merken wir ja in diesen Tagen ganz besonders. Das merken wir auch, wenn wir hineinschauen in unser eigenes Herz. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Jetzt noch weiter bergab. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Ja, zum Tode am Kreuz. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, darum hat ihn auch Gott erhöht. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. In diesem Namen sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sehen also, wie wir von Natur aus überhaupt nicht zum Herrn Jesus passen. Mich bewegt das manchmal, wenn Petrus zum Herrn sagt, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Wir beide passen nicht zueinander. Du hast ein ganz anderes Wesen als ich von Natur. Glücklicherweise dürfen wir sagen, Herr, bleibe bei mir, ne? Denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist Evangelium. Haben wir das Evangelium schon verstanden? Wenn wir sagen, bleib ja bei mir. Ich bin von Natur aus stolz und ungebrochen und hochmütig. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dein Erlösungswerk. Ich brauche dich selbst, Herr Jesus. Jesus ermahnt seine Jünger, und damit eben auch uns, mit dieser sündigen Art keinerlei Kompromisse einzugehen, sondern ihr radikal zu widerstehen. So heißt es dann in Markus Kapitel 9, und das bezieht sich nicht nur auf die Außenstehenden, die die Gemeinde Jesu verfolgen, ihr müsst euch den Text selbst mal durchlesen, sondern eben auch auf seine Jünger. Wenn dich deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Natürlich ist das nicht buchstäblich zu verstehen. Der Herr Jesus gebraucht diese Worte, um deutlich zu machen, ihr Leben habt eine radikale Einstellung und lasst sie euch immer wieder schenken. Diese radikale Einstellung auch durch das Bild vom Salz, ne, hier deutlich. Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Radikale Einstellung gegenüber dieser Art des Hochmuts und des ungebrochenen Stolzes. Aber die Frage ist doch für uns, wer schafft denn das? Wer kommt denn damit klar, mit diesem Wesen, das wir von Natur aus haben? Wer kann denn diese radikale Haltung einnehmen gegenüber unserem stolzen Wesen und überhaupt damit fertig werden? Ich kann mich gut daran erinnern, dass einer unserer Lehrer im Zusammenhang mit Jakobus, mit dem Jakobusbrief, in Kapitel 3, da ist ja von der Zunge die Rede, die Frage stellte, wer kann mit der Zunge, mit unserer Zunge, über die manchmal so viel Böses kommt, überhaupt fertig werden? Niemand, sagt er. Der Einzige, der damit fertig geworden ist am Kreuz, in seinem Erlösungswerk, ist unser Herr Jesus Christus. Und das gilt auch grundsätzlich für diese Wurzel allen Übels, für den Hochmut, für das stolze Wesen, das in uns steckt, für dieses Gift. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir das zugeben, dass das in uns steckt und dass wir damit nicht fertig werden. Es ist wichtig, das zuzugeben, Gott das einmal zu sagen, ja, ich bin so ganz anders als du, wir passen nicht zusammen. Sich darunter zu beugen und zu demütigen, zu sagen, Herr, vergib mir dieses Wesen, ich komme damit nicht klar. Nur einer, unser Heiland, ist damit am Kreuz fertig geworden. Er hat diese schlimme Art, die Gott die Ehre raubt, sich so gerne über andere erhebt. Das zeigt sich schon allein in alltäglichen Kleinigkeiten. Wenn wir uns über jemanden ärgern, ja, dann macht sich dieses stolze, hochmütige, selbstgerechte Wesen schon bemerkbar. Du hast das alles schon mit ans Kreuz genommen, Herr Jesus. Er hat uns grundsätzlich befreit davon durch sein Blut, obwohl wir immer noch in der Praxis damit zu tun haben. Grundsätzlich ist diese Freiheit geschehen am Kreuz. Doch nicht nur das, und das ist mir jetzt noch ganz wichtig, dass wir das begreifen, sein göttliches Leben als Diener. Der Prophet Jesaja bezeichnet den Messias als Knecht. Und die Stelle will ich euch nicht vorenthalten. Jesaja Kapitel 42 am Anfang. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Wie wunderbar ist es. Es gibt einen, der über diese Erde gegangen ist, an dem der Herr Jesus, an dem der Vater im Himmel wohlgefallen hatte. Sein lieber Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weil er nämlich den Weg der Unterordnung gegangen ist. Eines Knechtes, eines Dieners. An dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Auch nach Wuppertal. Wunderbar, ja? Auch nach Wuppertal hat er es gebracht. Seine wunderbare Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird. Sein göttliches Leben als Diener, indem er sich in seinem Opfertod stellvertretend für uns dem Willen seines himmlischen Vaters hingab, wird uns stellvertretend dem Glauben zugerechnet. Das, was Jesus tat, dass er das Sündopfer gebracht hat, tat er in der Gesinnung des Brandopfers. Tat er als Knecht, als Diener, als einer, der dem Willen Gottes ganz untergeordnet war. Und das wird uns zugerechnet. Er hat uns also, und das gehört mitten hinein in die Glaubensgerechtigkeit, in diese wunderbare Lehre der Glaubensgerechtigkeit, nicht nur entkleidet von unserem Größenwahn, stolzen Wesen am Kreuz, sondern er hat uns auch mit seiner göttlichen Demut bekleidet. Er hat uns nicht nur entkleidet, sondern auch bekleidet. Er ist in seinem Opfertod alttestamentlich gesprochen, nicht nur unser Sündopfer, sondern auch unser Brandopfer. Also auch unser zugerechnetes Leben. Das ist die Bedeutung des Brandopfers im Alten Testament. Er ist also auch unsere Demut und alles, was Gott verherrlicht. Wäre sicherlich nötig, an dieser Stelle etwas ausführlicher auf die Bedeutung des alttestamentlichen Brandopfers zu sprechen. Unser heimgegangener Bruder Armin Hippel schreibt in seinem wertvollen Büchlein Das Opfer Jesu Christi, Untertitel Wegweisung in später Stunde, dass dieses Brandopfer im Alten Bund das Wichtigste war. Kein Sündopfer ohne Brandopfer. Keine Entkleidung ohne eine Bekleidung. Entkleidet von unserem hochmütigen Wesen am Kreuz in dem Opfer Jesu, bekleidet mit seiner Demut in seinem Opfer am Kreuz auf Golgatha, was sich dann ja auch manifestiert in seiner Auferstehung, in seinem Auferstehungsleben. Das ist dieses Leben, das schon im Brandopfer vorgeschattet ist. In dieser Stellung eines Dieners in Christus Jesus können wir durch die Kraft des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes in unserem Glaubensleben eine wunderbare Erfahrung machen, dass Gottes Kraft wirksam ist in unserem alltäglichen Glaubensleben. Lasst mich das mit dem Entkleiden und mit dem Bekleiden noch mal ganz kurz veranschaulichen an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der kam also nach Hause und seine Kleider stanken. Er hatte ja mit den Schweinen da gearbeitet, ne? Für einen Juden eine unmögliche Geschichte. Schweine waren unrein. Galten als unrein. Seine Kleider stanken davor. Das hinderte den Vater nicht daran, ihn so zu nehmen, wie er war. Ne? So zu umarmen, wie er war. Genau das tut Gott ja auch mit uns. Ne? Wir brauchen uns nicht erst zu bessern, erst demütiger zu werden, sondern er nimmt uns so mit unserem stolzen Wesen, wie wir sind, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Aber dabei blieb es ja nicht in diesem Gleichnis, sondern zieht ihm die besten Kleider an. Er wurde nicht nur entkleidet, seine stinkenden Kleider wurden nicht nur ausgezogen, er wurde bekleidet mit schönen, wunderbaren, prunkvollen Kleidern. Zeichen seiner Sohnschaft, der Ring, die Schuhe an den Füßen. Also nicht nur Entkleidung, nicht nur Sündopfer, sondern Brandopfer. Es ist wichtig, dass wir das begriffen haben, das zugerechnete Leben Christi. Und von daher können wir dann das, was uns in Christus bereits geschenkt ist, in die Praxis mehr und mehr umsetzen. Da haben wir auch die Kraft dazu. Ich weiß nicht, ob es jemanden unter uns gibt, der sich schon einmal gefragt hat, wie kann der Apostel Johannes in seinem ersten Brief solch eine Aussage machen, wo wir ständig Probleme haben in der Nachfolge Jesu mit unserem sündigen Wesen. Wie kann er da solch eine Aussage machen, wie er es tut, Kapitel 5, Vers 3, nämlich, und seine Gebote sind nicht schwer. Unter dem Gesetz ist es unmöglich. Nicht nur etwas möglich, sondern alles ist unmöglich unter Gesetz. Aber unter der Gnade ist es möglich, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, durch sein zugerechnet und zugerechnetes Leben, Frieden untereinander zu haben, miteinander im Frieden umzugehen. Und seine Gebote sind nicht schwer, schreibt Johannes. Und deshalb sagt auch der Herr Jesus, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch des Gesetzes ist nicht sanft, es ist drückend und lastet schwer auf uns. Aber seine Gnade ist auch ein Joch. Aber unter diesem Joch, ja, da sind wir in der Lage, zuversichtlich und fröhlich und getrost und in der Kraft des Heiligen Geistes unseren Weg zu gehen. Fließt nicht stellenweises Versagen aus, das wissen wir. Johannes schreibt auch, und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Aber grundsätzlich haben wir hier großartige Möglichkeit, den Weg der Nachfolge zu gehen unter der Gnade Jesu. Von daher ist es möglich, was dem natürlichen Menschen unmöglich ist, nämlich den göttlichen Frieden im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern auszuleben und der Ermahnung Jesu nachzukommen, habt Frieden untereinander. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du erwartest nichts von uns, was du nicht selbst wirken willst, auf der Grundlage dessen, was bereits geschehen ist in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, an dem du dein ganzes Wohlgefallen hast. Was du es auch an uns. Und wir dürfen auf dieser Grundlage unseren Weg gehen, getrost und zuversichtlich und damit rechnen, dass deine Kraft in uns wirksam ist, auch hinsichtlich dieser wunderbaren Ermahnung, habt Frieden untereinander. Amen.